Hi, minimalistisch kochen mit der EGG-Formel, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts hier aus dem etwas haligen Umzugs-Podcast-Studio, weil heute ist der Tag, der letzte Tag in meinem Zimmer, in dem ich ja gewohnt habe, bei meiner Ex-Schwiegermutter in Spee. Vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du die Geschichte. Und ja, mein Freund und ich, wir ziehen zusammen, beziehungsweise Verlobter, und wir haben eine Wohnung zusammengefunden und ja, mit meiner Tochter werden wir dort wohnen und ich habe schon fast alles rübergebracht. Hier steht noch der letzte Rest. Meine Teppiche liegen hier noch. Ja, meine Podcast-Zutaten. Wäsche hängt hier noch auf dem Wäscheständer. Also ein paar Basics, Kaffee, Wasserkocher. Aber das werden wir gleich rüberbringen und das ist jetzt wirklich die allerletzte Folge aus diesem Zimmer. Schon ein bisschen ein komisches Gefühl beim Umziehen. Das ist ja immer, naja, man lässt etwas hinter sich und etwas Neues beginnt. Und ich freue mich natürlich total darüber, aber es ist auch mit ein bisschen Wehmut verbunden. Also wenn es ein bisschen halt im Hintergrund, dann liegt es daran, dass mein schon relativ leeres Zimmer jetzt fast wirklich ganz, ganz leer ist. Und das Knacken hat dann auch bald sein Ende. Also hier noch die letzte Folge mit dem fröhlichen Knacken des Boilers und der ganzen Heizungsrohre im Hintergrund. Ja, minimalistisches Kochen. Heute geht es weiter mit minimalistisch einkaufen, auch ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen so insgesamt, was Minimalismus angeht, weil man kann sich mit nichts so viel Stress machen wie mit Einkaufen und Kochen, mit dieser ganzen Thematik, und das ist ja etwas, das auch immer wieder kommt, das einen ja im Alltag ständig begleitet, ja, Einkaufen, Kochen, das macht man jeden Tag und deswegen ja, profitiert man so unglaublich davon, wenn man das reduziert und das einfach minimalistischer gestaltet. Und natürlich, ja, es macht Sinn, kein minimalistisches Kochen ohne minimalistisches Einkaufen, weil vor dem Kochen steht natürlich das Einkaufen. Und Ziel des Spiels ist erstmal, dass sich deine Vorratsschränke nicht wieder einfach mit irgendwelchen Spontankäufen und zig Nudelvarietäten füllen. Deswegen, ja, ist es eine gute Idee, wenn du mal dein Einkaufsverhalten etwas überdenkst und anpasst. Und das sieht, also ich schlage das mal vor, dass sie könnte so aussehen, dass du seltener einkaufen gehst und dass du auch anders einkaufen gehst. Und das Mittel der Wahl ist da der Wocheneinkauf. Oh, das klingt wirklich so spießig, aber das spart wirklich eine Menge Zeit und Geld. Ich war heute Mittag auch gerade, meinen Wocheneinkauf machen, genau. Ich habe einen Wocheneinkauf gemacht beim Discounter um die Ecke. Ich mag Discounter eigentlich nicht, weil ich finde die hässlich, ich fühle mich da nicht wohl. Man muss immer stundenlang an der Kasse anstehen, weil in Belgien öffnen die nie eine zweite Kasse, auch wenn da schon 10 Leute anstehen. Aber wenn man die richtige Zeit, die Tageszeit richtig auswählt, dann geht es meistens. Und ich habe den Eindruck, dass da viele Dinge doch günstiger sind als in anderen Läden. Also das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe alle möglichen Sachen, so eine Grundausstattung für unsere neue Wohnung beziehungsweise für den Kühlschrank und den Vorratsschrank unserer neuen Wohnung gekauft und habe meinen Rucksack, ja, also okay, dann erzähle ich die Anekdote. Normalerweise gehe ich nie mit Einkaufswagen einkaufen. Es gab auch mal so ein Punklied, ich weiß nicht, ob das irgendwie aus dem Emsland kommt oder woher das kommt, aber der Text ging irgendwie so: Ich brauche keinen Einkaufswagen, ich kann meine Sachen selber tragen. Und ich werde im März 40 und ich habe mein ganzes Leben lang ohne Einkaufswagen eingekauft. Vielleicht habe ich bisher 3-mal einen Einkaufswagen genommen, aber nur, weil meine Tochter in dem Ding da vorne sitzen wollte, weil die das so lustig findet. Aber normalerweise nehme ich immer einen Stoffbeutel oder ich nehme irgendwelche Kartons von den alten Sachen, die da in dem Laden rumliegen, und gehe so einkaufen. Also ziemlich studentisch, ziemlich unprofessionell aus Hausfrauensicht oder Hausmannsicht. Heute habe ich das auf jeden Fall anders gemacht. Ich habe extra vorher auf dem Markt noch ein paar Mandarinchen gekauft, um 1 Euro zu haben, den ich dann in den Einkaufswagen getan habe. Und bin dann durch diesen Discounter gerollt, habe alles eingepackt, der Wagen war bis oben hin voll und ich habe ja meine Umzugsstrategie, die ist perfektioniert. Ich ziehe nie an einem Tag um, das habe ich einmal gemacht, das war schrecklich, da habe ich noch studiert. Da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen, sonst komme ich hier wirklich ins Plaudern. Aber meine Umzugsstrategie sieht so aus, dass ich jeden Tag ein paar Sachen rüberbringe in die neue Wohnung. Das geht natürlich nur, wenn ich innerhalb desselben Ortes umziehe, schon klar. Aber ich fahre dann mit dem Fahrrad ein, zweimal jeden Tag dahin. Dieses Mal hat meine Tochter mir auch mitgeholfen. Sie hat dann von ihren Stofftieren ein paar auf ihr Fahrrad getan, hat ihren Schulrucksack gepackt mit den Dingen, die sie schon in die neue Wohnung bringen wollte. Und ich habe dann auch auf dem Kindersitz habe ich meinen schwarzen Rucksack. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da reinpasst. 30 Liter, glaube ich, ja. Den packe ich bis oben hin voll. Der sitzt dann hinten auf dem Kindersitz. Dann habe ich meinen kleinen so einen Tagesrucksack. 20 Liter passen da rein. Den fülle ich. Und dann habe ich in der Hand oder am Lenker noch so eine große, ja, so eine große Tüte. Nicht so groß wie diese vom schwedischen Möbelladen, aber auch nicht so klein wie eine normale Plastiktüte. Also so ein Mittelding. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hin und her gefahren bin, vielleicht 8, 9 Mal. Und wie gesagt, es ist fast leer, also naja. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, damit kann ich ja auch gut einkaufen gehen mit dieser Kombi, mit dieser Dreier-Kombi. Und das habe ich dann gemacht. Und zum Glück hatte ich noch eine Plastiktüte dabei. Ich dachte, es reicht eigentlich, wenn ich meine beiden Rucksäcke mitnehme. Aber dieser Einkaufswagen, und der war nicht so groß, das war ein kleiner Einkaufswagen. Also der schwarze Rucksack, der 30 Liter Rucksack war proppevoll, der kleine Rucksack war auch proppevoll und dann habe ich aber noch diese Tüte vollgepackt und das war, ja, hat ebenso gereicht. Also das war meine erste Erfahrung als professionelle Wocheneinkäuferin und ich habe 73 Euro ungefähr ausgegeben und ich denke, das wird wohl eine ganze Weile lang halten. Ich plane auch demnächst so eine Challenge zu machen, ein paar Euro pro Woche auszugeben. Für Essen wollte ich jetzt sagen, nee, nicht ein paar Euro, aber zusammen mit meinem Verlobten. Ja, ich peile so 40 Euro die Woche an. Mal sehen, ich werde davon noch berichten, das ist hier noch in Arbeit, dieses Projekt. Okay, aber ein Wocheneinkauf spart wirklich viel Zeit, aber weil überleg mal, wenn du nach der Arbeit oder zu so Stoßzeiten immer mal im Supermarkt vorbeigehst, so wie ich das früher auch gemacht habe, wie viel Zeit du dann eigentlich verlierst durch dieses ständige da noch hingehen, an die Sachen aussuchen, an der Kasse stehen, wieder zurückgehen, die Sachen zu Hause einzuräumen. Und ein Wocheneinkauf, das ist auf einen Schlag, natürlich nimmt das viel Zeit weg, aber du bist dann die Sache erstmal los, du hast eingekauft und das ist auch übersichtlicher, du kannst das, was du brauchst, sammeln, du neigst auch nicht so zu spontan Käufen, wer kennt das nicht, nach der Arbeit nochmal schnell irgendwo in den Supermarkt und dann hat man Hunger und sieht irgendwas Leckeres oder etwas ist im Angebot, an das man vorher gar nicht gedacht hat und schon hat man 10, 15, 20 Euro ausgegeben und ja eigentlich gar nicht wirklich substanzielle Sachen gekauft, von denen man auch wirklich viele verschiedene Dinge kochen kann. Ja, der Wocheneinkauf ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, ja, vermeide Lebensmittel, die eine lange Zutatenliste haben. Das ist jetzt nichts Neues, aber für mich bedeutet minimalistisch kochen, dass du Gerichte kochst, die wenige, also weitestgehend unverarbeitete Zutaten enthalten. Deswegen, ja, vermeide ich zumindest alle Lebensmittel, die irgendwie eine lange Zutatenliste haben, von denen ich gar nicht weiß, ist das überhaupt essbar, wenn ich da drauf schaue. Die irgendwie aufwendig verpackt sind oder für die Werbung gemacht wird. Das ist so die Formel fürs Clean Eating im Grunde genommen. Aber es geht mir jetzt gar nicht ums Clean Eating, also darum, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen, weil hier gerade in Belgien gibt es einen holländischen Supermarkt und da lieben die das. Ich weiß, in Deutschland kommt es auch immer mehr so verpacktes, geschältes, geschnittenes Obst und Gemüse in so Plastikschalen zu verkaufen. Und das ist natürlich clean, das ist unverarbeitet, aber diese Sachen sind 5-mal teurer, als wenn du einfach die einzelnen Sachen kaufst. Also wenn du nicht, jetzt fällt mir nur die Ananas ein, ich kaufe eigentlich nie eine Ananas, aber wenn du diese vorgeschnittenen Ananasstückchen kaufst, dann sind die natürlich viel teurer, als wenn du eine ganze Ananas kaufst. Und Ananas wächst ja bei uns nicht, deswegen ich kaufe eigentlich auch nur saisonales und regionales. Obst, aber das war jetzt so ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, weil ich kenne eigentlich diese Dinge gar nicht, die da geschnitten werden, deswegen habe ich gar nicht so einen Überblick. Ach ja, es gibt oft so Beeren und, keine Ahnung, Himbeeren, Blaubeeren in so Snackverpackungen oder dann gibt es verschiedene, so ein paar Apfelschnitze und Birnchen und Weinträubchen und dann kostet das irgendwie 2,99 € für 125 Gramm. Also ja, das ist natürlich meiner Meinung nach nicht wirklich minimalistisch. Der dritte Tipp ist, kaufe nicht extra für Rezepte ein. Das ist natürlich total cool, was Neues auszuprobieren, was Neues zu kochen nach Rezept. Und das erweitert auch den Horizont in gewisser Weise, auch wenn das nur ein Rezept ist. Vielleicht bist du ein bisschen wie ich. Ich mag so meine Routinen. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich liebe Routinen. Ich funktioniere dann am besten, aber fällt auch nicht am besten, weil ich dann dazu neige, da auch so ein bisschen zu versacken in diesen Routinen und nichts Neues mehr auszuprobieren. Und deswegen, wenn du auch so bist oder dazu neigst, dann ist es natürlich eine coole Idee, manchmal neue Rezepte auszuprobieren, vielleicht auch was Exotisches zu kochen und so weiter. Aber es geht hier nicht darum, wie du aus deiner Komfortzone rauskommst, sondern es geht darum, das Kochen im Alltag zu erleichtern. Und da nützt es nichts, wenn du durch Instagram oder so scrollst und dir irgendwelche ja so Foodporn-Sachen anguckst und jeden zweiten Tag was anderes ausprobieren willst, sondern um das alltägliche Kochen zu erleichtern, ja, liegt die Kraft natürlich in der Einfachheit. Also stell dir vor, ja, irgendein fancy Kartoffelauflauf, für den du eine Stunde in der Küche stehst und extra noch Zutaten einkauft hast, ja, der schmeckt natürlich super, aber ein paar simple Ofenkartoffeln mit Olivenöl und Rosmarin sättigen dich genauso gut und sind ja auch genauso lecker im Grunde genommen. Und wenn du neue Rezepte ausprobieren möchtest, dann achte darauf, dass sie nicht zu viele unbekannte Zutaten enthalten, weil ja, diese Lebensmittel, die du speziell für ein Rezept einkaufst, die wandern doch oft ziemlich schnell in diese Aufbrauchen und nicht noch einmal Kaufen-Kategorie, über die ich in dem ersten Teil dieser kleinen Mini-Reihe gesprochen habe. Und das willst du natürlich nicht, dass sich da wieder neue Lebensmittel ansammeln. Also wie gesagt, es geht darum, dich im stressigen Alltag gesund zu ernähren und auch darum, dass du Lust hast, bewusst auf Sachen zu verzichten. Ich sage nicht, dass es generell schlecht ist, viel Vielfalt zu haben bei Lebensmitteln, überhaupt nicht. Aber wenn du es dir einfach machen willst, wenn du das Minimalistische haben willst, dann hilft es wirklich, die Vielfalt zu beschränken. Und damit das leichter ist, hilft es dabei, wenn du so hohe Ansprüche, die du vielleicht hast an das, was du kochst, an die Vielfalt von Dingen, jeden Tag was anderes essen, jeden Tag was anderes kochen, also diese Ansprüche runterzufahren und wie gesagt, die Gerichte und auch die Zubereitungsweisen zu vereinfachen. Also nicht, dass du denkst, dass ich was gegen Kartoffelauflauf habe, den kann man natürlich auch total simpel, einfach und schnell machen. Das war nur ein Beispiel. Okay, minimalistisch kochen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wie viele Lebensmittel brauchst du denn, um minimalistisch zu kochen? Vielleicht hast du das auch schon mal festgestellt, dass Gerichte manchmal umso besser schmecken, je weniger Zutaten sie enthalten. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du wirklich dich auf so eine Handvoll Lebensmittel beschränkst. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich am liebsten nach dieser Grain-Green-Bean-Formel koche, beziehungsweise ja, mittlerweile esse ich wieder Fleisch, ich esse auch Milchprodukte bzw. Eiermilchprodukte nicht in so großem Umfang, weil ich die nicht so wahnsinnig gut vertrage und auch nicht so gerne mag. Aber dann kannst du natürlich die Bean-Komponente, wenn du dich nicht vegan ernährst, kannst du die auch durch Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte ersetzen. Also das ist ja nur eine Formel. Und die funktioniert so, dass du Vollkorngetreide, Gemüse und dann eben entweder Hülsenfrüchte oder irgendwas, was hauptsächlich Eiweiß enthält, mit gesunden Fetten kombinierst, also gesunde Fette, sowas wie Nüsse, Samen, Nussmuse, Öle, Avocado. Und so hast du automatisch alle Makronährstoffe, nämlich Kohlenhydrate, am besten komplexe Kohlenhydrate, die werden dann nicht so schnell verstoffwechselt, dann geht der Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe, Eiweiße und Fette. Das ist natürlich das Ideal, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass ein Gericht nicht unbedingt immer alle Makronährstoffe als Einzelkomponenten enthalten muss. Weil wenn du eh schon zu vollwertigen Zutaten greifst, dann kann das oft sein, das vergessen oft viele Leute, dass schon ein einziges Lebensmittel sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine als auch Fette enthält. Und das ist natürlich in minimalistischer Hinsicht ganz wunderbar. Zum Beispiel Haferflocken. Okay, die haben natürlich hauptsächlich Kohlenhydrate, das wird jetzt niemanden verwundern, aber die haben auch 13 Gramm Eiweiß und immerhin 7 Gramm Fett. Also das ist wirklich ein ziemlich rundes Lebensmittel. Vollkornreis zum Beispiel im Vergleich dazu hat nur 7,5 Gramm Eiweiß und nur halb so viel Fett wie Haferflocken, also nur 3 Gramm Fett. Kichererbsen, ich mag das manchmal auch total gerne, so für schnelles Mittagessen einfach nur Kichererbsen oder irgendeine andere Hülsenfrucht zu essen. Kichererbsen bestehen sowohl aus Kohlenhydraten, 63 Gramm, aber die haben auch super viel Eiweiß, 20,5 Gramm Eiweiß, das ist schon recht ordentlich, und 6 Gramm Fett, also sogar mehr als Vollkornreis. Brokkoli, da bin ich wirklich erstaunt, der enthält mehr Eiweiß als Kohlenhydrate, 3,8 Gramm Eiweiß und 2,7 Gramm Kohlenhydrate. Und Mandeln enthalten auch ziemlich viel Eiweiß, 22 Gramm Eiweiß, so viel wie die Kichererbsen ungefähr und 54 Gramm Fett. Also wenn du nicht gerade Bodybuilder oder Bodybuilderin bist oder irgendeine Diät mit einem hohen Kaloriendefizit machst, wovon ich dir aber abraten würde, ja, dann bist du durch eine, wenn du dich abwechslungsreich ernährst, immer verschiedene Sachen isst, aus unverarbeiteten Lebensmitteln, gut mit Proteinen versorgt. Also abwechslungsreich, ich meine damit nicht jeden Tag zwanghaft 3 verschiedene Gerichte kochen, aber nicht immer nur Nudeln zum Beispiel zu essen, sondern mal Haferflocken, mal Kichererbsen, mal Linsen. Und das abzuwechseln mit sehr proteinreichen Lebensmitteln, sowas wie Hähnchen oder Eiern oder Tofu oder Tempeh, Seitan, was auch immer. Und ich würde mich da nicht so stressen mit Eiweißmangel oder so. Also wenn du kein hohes Kaloriendefizit versuchst einzuhalten, dann ist das mit dem Eiweißmangel wirklich ziemlich schwierig, einen Eiweißmangel zu haben, weil eben auch Kohlenhydrate Eiweiß enthalten. Und in der westlichen Welt ist Eiweißmangel wirklich ziemlich selten. Deswegen stresst dich nicht, immer in jedes Gericht eine extra Eiweißquelle einbauen zu müssen. Das ist okay, auch wenn du mal nur Gerichte aus 2 Komponenten kochst. Allerdings möchte ich da noch hinzufügen, dass ich mich gerade auch mit dem Blutzuckerspiegel beschäftige. Wenn du vielleicht weißt du, dass ich auch ein anderes Projekt habe, Schlanke Gedanken. Da helfe ich Menschen, die unter Heißhungerattacken, unter Fressanfällen leiden, da rauszukommen aus diesem Teufelskreislauf von, oh, ich will eigentlich abnehmen, ich will weniger essen und dann schaffe ich das nicht, überesse mich und versuche dann wieder zu fasten oder eine andere Diät zu machen, um weniger zu essen und ja, aus diesem Teufelskreislauf einfach nicht rauskommen. Und da spielt auch der Blutzuckerspiegel eine wichtige Rolle. Da erscheint jetzt demnächst in meinem Schlanke-Gedanken-Podcast eine kleine Reihe zu solchen eher körperlichen Themen. Eigentlich geht es in dem Podcast eher um psychische Zusammenhänge und psychische Themen. Aber ja, ich möchte auch mal auf diese körperliche Ebene eingehen. Also wie auch körperliche Mechanismen und wie die auch beeinflusst werden durch Ernährung. Und wenn die nicht so gut funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten, weil unsere Ernährung nicht so gut ist, wie sich das auch auf das psychische Wohlbefinden auswirkt. Also sowohl mental als auch was die Stimmung angeht, emotional. Also wenn dich das interessiert, höre gerne mal rein bei Schlanke Gedanken. Du findest den Link auch in den Shownotes. Jetzt möchte ich noch auf die 5 Geschmacksrichtungen eingehen. Und da gibt es im Ayurveda eine ganz gute Weisheit, wie ich finde, nämlich, dass damit uns ein Gericht wirklich zufrieden macht, sollte es alle 5 Geschmacksrichtungen abdecken. Und die 5 Geschmacksrichtungen sind süß, sauer, salzig, bitter und umami. Und der Geschmack eines Gerichts wird nicht in erster Linie mit Gewürzen kreiert, das könnte man ja denken, sondern mit den Lebensmitteln, die es enthält. Also du solltest jetzt nicht 50 verschiedene irgendwie Gewürze dazu werfen, damit alle Geschmacksrichtungen da sind. Das funktioniert nicht so gut, das wird nicht so lecker, sondern es geht um die Lebensmittel, die in dem Gericht drin sind. Und süß sind zum Beispiel Möhren, Tomaten, Paprika, Süßkartoffeln, Kürbis. Sauer sind Lebensmittel wie Kohl, Pilze, Zitrone, Pflaumen, Äpfel. Bitter ist Chicorée, Rosenkohl, Brokkoli, Rucola, Endivien, Orangen, Oliven. Als salzig werden zum Beispiel rote Beete und Sellerie eingestuft. Deswegen ist Sellerie auch immer in diesem Suppengemüse-Set mit drin. Und Umami, das ist ja so dieser würzige Geschmack. Das sind zum Beispiel getrocknete Tomaten, angebratene Pilze, geröstete Samen und Nüsse. Und wenn in deinem Essen, was du kochst, vielleicht, ja, wenn da irgendwie so der Geschmack fehlt, dann überleg mal, welche dieser fünf Geschmacksrichtungen in deinem Gericht zu kurz kommt. Und wenn du weitere Gewürze hinzufügst, dann macht es den Geschmack oft nicht wirklich besser. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn du würzende Zutaten verwendest. Ich finde, das ist eine interessante, so ein interessanter Switch in der Denkweise, nämlich Geschmacksrichtungen zu harmonieren, nicht durch 1000 Gewürze, sondern indem schon die Grundzutaten verschiedener Geschmacksrichtungen angehören. Und da möchte ich dir mal ein paar Beispiele nennen. Für süß zum Beispiel, ich mag das total gerne, wenn ich mir so Curries koche, da einfach ein paar Trockenfrüchte mit reinzuwerfen. Also zum Beispiel eine klein geschnittene Dattel oder Aprikose oder Rosinen. Und wenn du dann eine Tomatensoße hast, das klingt jetzt vielleicht komisch, oder so ein Gemüsecurry, vielleicht ja so ein Thai-Curry, obwohl da ist die Kokossoße schon ziemlich süß. Aber ja, das funktioniert auch in einem Linseneintopf, das funktioniert eigentlich überall. Das, also natürlich nicht ein halbes Kilo da reinwerfen, aber so ein paar Rosinchen oder ein paar Dattelstückchen, das ist eigentlich ziemlich lecker. In Restaurants wird ja auch übrigens nicht nur mit viel Fett gekocht, sondern auch mit viel Zucker hinter den Kulissen, auch wenn das kein süßes Gericht ist, weil das einfach den Geschmack verstärkt. Und auch wenn du zum Beispiel Brot selber backst, ich liebe das total, wenn da getrocknetes oder auch frisches Obst drin ist, und dann ersetzt das auch super den süßen Aufstrich. Also das ist auch so ein Tipp, den ich dir geben kann, das mal auszuprobieren, wenn du das magst. Die Geschmacksrichtung sauer, da passt zum Beispiel ein Schuss Essig oder Zitronensaft, macht sich immer super in so einer Reis-Gemüsepfanne oder in einer cremigen Soße, gibt es immer noch so das gewisse Etwas. Bitter ist ja so eine Geschmacksrichtung, die bei uns nicht so wirklich oft vorkommt. Viele Menschen mögen das auch nicht so gern, aber bitter ist auch ziemlich gesund, und ich empfehle dir da Tahini, also diese Sesampaste. Das passt auch super für Eintöpfe oder überhaupt so Sesamsamen, also geröstete als Topping zu nehmen für alle möglichen Gerichte, ob die jetzt süß sind oder salzig, ist egal. Aber ich finde, das macht immer gibt dem so einen netten Touch. Und salzig, da kannst du natürlich Salz verwenden, ist schon klar. Aber was auch super ist, ist Sojasauce oder Gemüsebrühe. Das ja, rundet so den Geschmack ab. Und Brühe, da gibt es natürlich riesige Qualitätsunterschiede. Ich glaube, in Brühe kann man so wirklich jeden Mist irgendwie reinhauen. Ich kaufe die immer im Unverpacktladen, da ist die in Bio-Qualität, und die schmeckt wirklich viel, viel besser als irgendwie diese komischen Geschmacksverstärkerwürfel, die man so im Supermarkt kaufen kann. Oder im braun getönten Glas. Weiß ich auch nicht, wieso die Gemüsebrühe-Gläser immer so komisch braun sind. Und ja, Umami, Sojasauce, Hefeflocken sind auch total super für den Umami-Geschmack. Die enthalten auch viel Eiweiß und viele Vitamine. Oder auch sowas wie Tomatenmark, die machen dann so diesen herzhaften, würzigen Geschmack. Und dann noch scharf, das ist zwar offiziell keine Geschmacksrichtung, sondern eine Schmerzreaktion. Aber ich finde trotzdem, dass das einem Gericht den letzten Schliff verleihen kann. Allerdings verträgt das nicht jeder. Meine Tochter mag das zum Beispiel nicht wirklich, mein Verlobter macht das nicht, also ich hau mir das immer selber auf meine eigene Portion drauf. Vor allem gerne Chili, aber auch Ingwer. Ich empfehle aber auch Senf. Senf ist so ein Geheimtipp. Zum Beispiel passt das super in Frikadellen, ob die jetzt pflanzlich sind oder tierisch, oder in Kohlgerichten oder überhaupt so Eintöpfe. So ein Teelöffelchen Senf hebt den Geschmack und macht das wirklich lecker. Oder man kann mit Senf auch einen veganen Pizzaschmelz machen. Da habe ich auch ein Rezept verlinkt in dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Ja, was kannst du denn jetzt kochen? Das fragst du dich bestimmt. Wie bereits erwähnt, ja, beschränke dich auf eine Handvoll Zutaten und versuche, dass du ja eine Eiweißquelle mit Vollkorngetreide kombinierst und dann eben noch frisches Gemüse der Saison dazu tust. Und ich würde dir raten, dass du eine Mahlzeit am Tag mindestens standardisierst, zum Beispiel das Frühstück. Ich habe eine ganze Weile mir immer abends Haferflocken angerührt mit verschiedenen anderen Zutaten und habe die dann über Nacht stehen lassen, sodass ich am Morgen dann so diese Overnight Oats hatte und dann mir einfach keine Gedanken um das Frühstück machen musste. Super wichtiger Tipp, koche große Mengen vor, sodass du nicht jeden Tag kochen musst oder zumindest nicht jeden Tag zweimal, kommt natürlich darauf an, wie groß deine Familie ist. Und du musst nicht ganze Gerichte vorkochen, das können ja auch einzelne Komponenten sein. Also wenn du zum Beispiel Kichererbsen, wenn du die getrocknet kaufst und dann einweichst, warum willst du nur 100 Gramm einweichen? Weich doch gleich 500 Gramm ein und friere die portionsweise dann ein, wenn du die gekocht hast, dann hast du nur einmal was damit zu tun und hast immer frische Kichererbsen bereit. Aber auch sowas wie Nudeln oder Reis, die kannst du ja in größeren Mengen vorbereiten und dann im Kühlschrank aufbewahren. Die werden ja nicht schlecht innerhalb von 2 Tagen. Und ja, wenn du dich nicht so viel bewegst, wenn du vielleicht eher abnehmen möchtest, dann reduziere doch einfach die Getreidekomponente zum Mittag oder zum Abendessen. Oft, ja, für das Mittagstief sind oft nicht nur schnelle Kohlenhydrate verantwortlich, sondern auch zu viele Kohlenhydrate. Deswegen versuch doch mal, ob du vielleicht nur die Eiweißkomponente mit Gemüse verwenden kannst zum Mittag oder zum Abendessen. Oder lass es auch mal ganz weg, also experimentiere da ruhig ein bisschen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich mag total gerne einfach nur eine Hülsenfrucht kombiniert mit einem Gemüse. Und das ist dann schon das, ja, so ein leichtes, nettes Mittagessen mit ein bisschen Olivenöl, vielleicht Oregano oder so, irgendwelche Kichererbsen mit Gurke im Sommer ist zum Beispiel super. Oder mit gebratenem Brokkoli, wenn du mehr Zeit hast oder wenn du gleich Lust hast, 1 Kilo Brokkoli vorzubraten. Den kann man ja dann immer überall mit reinwerfen. Oder ich habe auch mal so eine Powerbrühe entwickelt, die habe ich während der Corona-Zeit immer mal wieder gerne getrunken. Das ist ein super Ding, sättigend, schnell, muss nichts machen. Es ist mit so Soja-Chunks, genauso getrockneten, wo oft ja viele nicht wissen, hey, was mache ich denn jetzt damit? Also schau dir gerne mal das Rezept an. Findest auch auf Frugales Glück auf dem Beitrag zu dieser Folge. Und ja, jetzt möchte ich dir mal ein paar Rezeptvorschläge mitgeben, wie du ja einfache Gerichte zusammenstellen kannst aus simplen Kombinationen von Lebensmitteln, weil das ist ja oft das Leckerste eigentlich. Und meine erste Idee ist frisches Brot mit Olivenöl und Tomaten. Oh, wie lecker ist das. Oder Tofu mit Olivenöl und Gurken. Klingt jetzt erstmal total komisch, aber wenn der Tofu an sich lecker ist, und da gibt es große Unterschiede, ich kaufe den immer im Asialaden, das ist so eine blaue Verpackung, den gibt es schon ganz lange, den gab es schon in Leipzig vor 10 Jahren, als ich studiert habe. Und das ist meiner Meinung nach der beste Tofu, der schmeckt auch mit ein bisschen Sojasauce, Olivenöl und ja, oder Olivenöl und Salz, einfach total lecker. Oder sowas wie gedünsteter Brokkoli mit Leinöl und Salz. Oder einfach eine Banane mit Tahini. Oder Pizza mit Tomatensauce und Rucola, auch total lecker. Oder Haferflocken, Zimt und Sojamilch, dazu ein Apfel. Oder Pasta einfach mit Pesto und grünem Salat. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, also wenn du zu Heißhunger neigst, wenn du merkst, dass du eigentlich zu viele Süßigkeiten isst oder zu viele Kekse, zu viel Gebäck, Kuchen, solche Sachen, dass du irgendwie so einen süßen Zahn hast und dass du davon gar nicht gut wegbleiben kannst, dann würde ich dir dringend raten, aufgrund dieser Blutzuckerspiegelgeschichte, die ich gerade erwähnt habe, zu allen diesen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind eigentlich, außer das mit dem Tofu, ziemlich eher auf der Kohlenhydratseite und manchmal auch wirklich nur einfache Kohlenhydrate, die nicht komplex sind und die den Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen lassen. Also achte darauf, dass du immer noch wirklich eine Eiweißkomponente dazu nimmst. Ob das jetzt ein veganer Eiweißshake ist oder Tofu oder Eier oder Fleisch oder Fisch, egal. Aber ja, wenn du dazu neigst, eh zu viele Süßigkeiten zu essen zum Beispiel, und ich weiß, dass viele Menschen mehr Süßigkeiten essen, als sie eigentlich wollen, dann achte darauf, dass du wirklich genug Eiweiß isst, weil das hängt wirklich unmittelbar miteinander zusammen. Und zum Schluss noch eine kleine Anmerkung zur Kreativität mit pflanzlichen Lebensmitteln. Und da habe ich, der Artikel ist schon etwas älter, auf dem diese Podcast-Folge beruht, da habe ich geschrieben, tierische Lebensmittel machen unkreativ. Auf Facebook schieße ich vor kurzem auf das Bild eines gefüllten Kühlschranks. Die Posterin war auf der Suche nach Kochideen. Der Kühlschrank enthielt fast ausschließlich Milchprodukte und andere tierische Lebensmittel. Sahne, Schmand, Quark, Joghurt, Eier, Scheiben und Reibekäse. Dazu eine Paprika und eine Packung Schinkenwürfel. Was soll man da kochen? Ja, mittlerweile ernähre ich mich ja nicht mehr vegan, aber ich kann das immer noch nachvollziehen. Das stimmt. Wenn ich jetzt diese Dinge mir vor Augen führe, die da in dem Kühlschrank standen, dann wüsste ich auch nicht, was ich daraus kochen sollte. Deswegen, ja, versuch mal wirklich bewusst deine Auswahl einzuschränken und auch mehr pflanzliche Lebensmittel in deine Ernährung zu integrieren und die tierischen Lebensmittel auf eine Handvoll, vielleicht Variationen zu beschränken. Ich zum Beispiel habe immer ein paar Fischkonserven zu Hause, weil das ist super praktisch und einfach. Da muss man nicht darauf achten, dass nichts schlecht wird, nicht dauernd frische Sachen kaufen oder so. Und es ist auch nicht unbedingt ungesünder als frischer Fisch oder frisches Fleisch. Und außerdem habe ich immer Eier da, weil meine Tochter total gerne Eier isst. Und ja, meistens irgendeine Fleischvariante, meistens Hähnchen, aber der Rest wird improvisiert und die Basis, an die ich denke, sind eigentlich wirklich immer die Kohlenhydrate, also entweder koche ich Buchweizen oder Reis oder Hirse oder Kartoffeln, also das überlege ich mir als erstes und dann geht es dann weiter mit den anderen Komponenten. Also ich habe ja die vegane Kreativität schon bewahrt. Und das kannst du auch mal versuchen, das so zu machen, dass du wirklich dass du diese Vielfalt an tierischen Lebensmitteln reduzierst und lernst mehr auf der Basis von Hülsenfrüchten, von Getreidesorten, von Gemüsesorten zu kochen und dann einfach die Sachen kombinieren. Dann kannst du auch einfach Reis kochen mit Kichererbsen, ein bisschen Olivenöl drüber machen, eine Gurke dazu oder Rucola und dann hast du auch ein nettes Mittagessen. Also natürlich werden deine Kinder, wenn du welche hast, damit jetzt nicht so wahnsinnig glücklich sein. Da muss man dann noch etwas tiefer in die Trickkiste greifen. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon ziemlich stark vereinfachen. Darum geht es übrigens auch, du hast es im Intro sicher gehört, bei Minimalistisch Leben, da gibt es einen großen Blog zum minimalistischen Kochen, das ist in der ersten Runde sehr gut angekommen. Und ja, wenn du dabei sein willst, melde dich an für die Warteliste, dann erfährst du es als Erste oder als Erste, wenn es losgeht. Ende Februar geht der Kurs los. Also trag dich gerne ein, du findest die Warteliste in den Shownotes und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim minimalistischen Kochen und Einkaufen und überhaupt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, deine Maria.